Guten Tag und herzlich willkommen zur 27. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Das Heulen von Sirenen in der Ukraine, laute Raketeneinschläge, weinende Menschen in den Tagesthemen und morgens so lautes Gezwitscher, dass es eigentlich gar keinen Wecker mehr braucht. Wenn zwei Dinge im Moment überhaupt nicht zusammenpassen, dann sind das die Geräusche, mit denen ich ins Bett gehe und die, mit denen ich wieder aufstehe. Nach wiederholten, unruhigen Wachphasen dazwischen, mit dunklen Gedanken an Menschen, die in Mariupol mehr tot als lebendig der Belagerung trotzen und auch daran, wie schrecklich sich ihre Nacht anfühlen muss. Beim nächsten Wachsein dann die eher banale Überlegung, wie wir es wohl hinkriegen würden, einen denkbaren doch noch Importstopp für russisches Gas oder Öl so einigermaßen zu überstehen. Man liest da ja viel von kalt duschen oder mehr Radfahren oder anderen Einschränkungen und schämt sich sofort. Denn hier geht's ja nur ums Überstehen, da ums Überleben oder eben auch nicht. Es ist dann schwer, wieder einzuschlafen und beim Aufwachen früh am Morgen das Konzert der Vögel zu hören, die sich bei bestem Wetter einfach nur so auf den Frühling freuen. Die haben halt keine Ahnung. Ignorance is bliss, das ist ein englisches Sprichwort, frei übersetzt, selig sind die Unwissenden. Und genau das gilt nicht für uns. Denn wir wissen und sehen so viel, manchmal einfach zu viel, seit Beginn dieses Krieges und hätten Wesentliches doch eigentlich schon viel früher sehen und wissen müssen. Die Zeitenwende, die ist ja nicht einfach so passiert, die kam mit Ansage. Und nun ist sie da und wir müssen damit fertig werden. Das heißt vor allem möglichst schnell Frieden schaffen und den möglichst dauerhaft sichern. Ob das geht und wenn ja, wie und wann, das ist Thema auch in diesem Podcast. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester, war lange ARD-Auslandskorrespondent in London, Washington und Stockholm und arbeite jetzt in der NDR Info Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, den 22. März um 16 Uhr. Andreas, Mariupol habe ich angesprochen. Natürlich denkt man dabei auch an den Rest des Landes und an die Kämpfe, die dort toben. Wie ist die aktuelle Lage?
Ja, die von dir angesprochene Stadt wird weiterhin belagert. Die Stadt steht weiter unter Beschuss durch russische Truppen. Es gibt aber auch Luftangriffe. Für die eingeschlossenen rund 100.000 Menschen waren erneut Fluchtkorridore angekündigt worden. Ob aber Einwohner die Stadt verlassen konnten, das wissen wir noch nicht. Denn mit wenigen Ausnahmen haben die angekündigten Feuerpausen bisher nie gehalten. Vor der Hauptstadt Kiew stehen weiterhin russische Verbände. Es hat auch mehrere Angriffe aus der Luft auf die Stadt gegeben. Die Stadt ist allerdings weiterhin nicht komplett eingeschlossen. Und westlich von Kiew ist es ukrainischen Streitkräften gelungen, eine kleine Ortschaft Makariv zurückzuerobern. Also die ukrainischen Kräfte sind nicht überall in der Defensive, aber das ist eher eine Ausnahme.
Trotzdem, es gibt eigentlich immer mehr Berichte, die sagen, dass die russische Armee gerade mit ihrem Plan A, schneller Durchmarsch, gescheitert ist, jetzt langsam zum Plan B übergehen muss, Zermürbungs-, Aufreibungskämpfe. Heißt das, man muss im Moment fast von einem Patt, also von einem Gleichstand der Kräfte ausgehen zwischen Russland und der Ukraine?
Ja, man könnte das fast sagen, denn die russischen Truppen sind in der Tat seit Tagen nicht wirklich vorangekommen. Sie haben zwar eine Landbrücke zur Krim herstellen können, aber wenn man auch mal von Mariupol und Cherson absieht, die große Mehrzahl der Städte und weite Regionen des Landes sind weiterhin nicht unter russischer Kontrolle. Insofern kann man, wie du das auch selber gesagt hast, in einem gewissen Sinne von einem militärischen Patt reden, auch wenn man sich das natürlich nicht so vorstellen muss wie einen Stellungskrieg damals im Ersten Weltkrieg. Da lagen sich ja die Truppen jahrelang in ausgebauten Stellungen gegenüber. Aber inzwischen wird klar und deutlich, dass die russischen Verbände praktisch festsitzen. Sie kommen nicht so richtig voran, wie sie das ursprünglich geplant hatten, zumal es mittlerweile auch in einigen Regionen, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, ein Beispiel genannt, auch den einen oder anderen Gegenangriff und den einen oder anderen Vorstoß gibt. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, die russischen Verbände, wie man so sagt, im Militärjargon abzunutzen, also ihnen Verluste zuzufügen. Und die Waffenlieferungen, die werden dabei immer eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Außerdem zeichnet sich ab, dass die russischen Streitkräfte sich offenbar immer mehr umgruppieren und versuchen, sich neu zu formieren. Denn Einheiten haben hohe Verluste zu beklagen. Sie werden neu zusammengelegt, werden möglicherweise anderen Verbänden unterstellt. Und weiterhin gibt es wohl das große Problem beim Nachschub bei den russischen Streitkräften. Und nach US-Quellen gibt es hier sogar Konflikte und Spannungen zwischen den russischen Kommandeuren. Offenbar auch, was die Verteilung des Nachschubs angeht. Allerdings muss ich sagen, solche Aussagen würde ich erstmal mit großer Vorsicht betrachten. Es heißt aber, und da ist wohl was dran, dass die russischen Streitkräfte ziemlich frustriert und offenbar auch demotiviert seien. Also es ist, ich sag's mal so, eine gewisse militärische Dynamik oder Initiative, die man immer vermutet hatte, die es am Anfang gegeben hat, die ist bei den russischen Streitkräften eher dahin. Und der Angriff, so kann man das vielleicht sagen, ist praktisch stehen geblieben oder liegen geblieben, aber in erster Linie wegen des heftigen ukrainischen Widerstandes.
Das heißt aber ja eben leider nicht, dass nicht mehr gekämpft wird, sondern es wird sozusagen statisch weiter gekämpft. Und ich kann mir vorstellen, die Zivilbevölkerung leidet natürlich mit jedem weiteren Tag und erstreckt sich. Du hast gesagt, die Bodentruppen stecken fest. Ich höre aber, dass ja die Angriffe russischerseits aus der Luft durchaus zugenommen haben. Da haben wir ja oft drüber gesprochen. Die Lufthoheit ist wohl noch nicht da, aber da können sie noch aggressiver werden offenbar.
In der Tat, und das werden sie wohl auch, denn das Pentagon, das hat mitgeteilt oder zählt das sozusagen, spricht inzwischen von täglichen Einsätzen, die seien auf rund 300 Sorties, also Einsätze, gestiegen. Das heißt, die russischen Streitkräfte versuchen offenbar in der Luft etwas zu kompensieren, was man am Boden nicht richtig machen kann, beziehungsweise weil man da nicht richtig vorankommt. Aber man muss sagen, die russischen Kampfflugzeuge halten sich dabei nur ganz kurz im ukrainischen Luftraum auf, weil es ihnen immer noch nicht gelungen ist, die ukrainische Luftverteidigung komplett auszuschalten. Das heißt, es gibt weiterhin keine russische Luftüberlegenheit. Trotzdem wird offenbar versucht, immer wieder die belagerten Städte auch aus der Luft zu beschießen, aber auch vom Boden aus durch Artillerie. Und das Ziel ist anscheinend, auf diese Weise den Widerstand zu brechen und die Städte zur Kapitulation zu zwingen. Also möglicherweise erleben wir jetzt einen sehr verlustreichen Zermürbungskrieg. Ein Krieg, der dann sehr viele Opfer fordern wird, noch mehr als bisher auf beiden Seiten und natürlich auch auf Seiten der Streitkräfte, aber erst recht bei der Zivilbevölkerung.
Ich habe eingangs ja gesagt, die Zeitenwende ist da, jetzt geht es darum, Frieden zu schaffen. Das versuchen viele, auch die beiden Seiten. Präsident Zelensky äußert sich immer wieder zu den Verhandlungen, die offenbar ja nicht wirklich abgesagt sind, aber ich höre eigentlich seit ein paar Tagen aus den Agenturen, die wir lesen, in den sozialen Netzwerken von dir auch, dass es nicht wirklich Fortschritte gibt, oder?
Ja, genau, so sehe ich das auch. Ja. Es gibt Gespräche, aber Fortschritte sind nicht erkennbar. Und der Kreml ließ einmal mehr wissen, dass die ukrainische Seite dafür verantwortlich sei. Dabei ist Zelensky durchaus bereit, auf die angestrebte NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Der ukrainische Präsident teilte zudem mit, er wolle mit Putin über einen Kompromiss sprechen in Bezug auf die Gebiete in der Ostukraine und mit Blick auf die Krim. Und eine solche Vereinbarung müsse danach per Volksabstimmung in der Ukraine bestätigt werden. Aber soweit ist es längst noch nicht. Diese angestrebte Vereinbarung, die ist noch ganz, ganz, ganz weit weg.
Man kann sich technisch im Moment ja auch eine Volksabstimmung gar nicht vorstellen. Ich habe gerade gelesen, es sind über 7 Millionen Menschen, glaube ich, in der Ukraine auf der Flucht. Die sind ja alle gar nicht mehr wirklich greifbar. Da müssen wir gucken, was passiert. Wir haben eine Meldung gehabt, in der letzten Nacht war es, glaube ich, das ist eine kremlnahe russische Zeitung. Da geht es um Opfer auf der russischen Seite. Eine vergleichsweise hohe Zahl genannt hat von getöteten russischen Soldaten. Diese Meldung ist sehr schnell wieder gelöscht worden. Du hast sie aber noch zu fassen gekriegt. Sie ist irgendwie noch da und schwirrt im Internet umher. Wie hoch war die dort genannte Zahl?
Ja, die war erstaunlich hoch, die Zahl. Die Komsomolskaja Pravda hatte rund 10.000 getötete russische Soldaten genannt, und zwar mit Berufung auf das Verteidigungsministerium. Genau wurden genannt 9.861 tote russische Soldaten, und die Zahl der Verwundeten in diesem Ukraine-Krieg wurde mit rund 16.000 russischen Soldaten angegeben. Also du hast es ja bereits gesagt, die Zahlen waren allerdings nicht lange online. Man hat von einem technischen Missverständnis gesprochen. Später war dann sogar von einem Hackerangriff auf die Internetseite dieser russischen Zeitung die Rede. Aber wie auch immer, ich finde, diese Zahl der getöteten russischen Soldaten ist enorm, ist ganz immens. Und sie deckt sich weitgehend mit Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums. Und das Pentagon hat ja die Entwicklung in der Ukraine, in diesem Krieg genau im Blick. Und da wird einmal mehr deutlich, wie verlustreich und wie dramatisch die Verluste auf russischer Seite in diesem Krieg bereits sind. Und noch einmal zur Erinnerung, im Afghanistan-Krieg in den 1980er Jahren hatte die Sowjetunion damals 15.000 tote Soldaten zu beklagen, allerdings in 10 Jahren. Und wenn der Krieg in der Ukraine jetzt noch weitergeht, dann wird jetzt offenbar vermutlich die Zahl von knapp 10.000 Soldaten noch erheblich in die Höhe steigen. Offiziell hat das russische Verteidigungsministerium bisher nur einmal eine Zahl über eigene Verluste genannt und das war Anfang März. Und das Moskauer Ministerium sprach damals von knapp 500 gefallenen russischen Soldaten. Carsten, im Krieg gibt es aber auch immer Gefangene. Aber bisher haben wir aus Russland oder der Ukraine nur wenig von ihnen gehört. Es gab Meldungen, nach denen das ukrainische Militär auf einer Webseite und in den sozialen Netzwerken Videos von russischen Soldaten veröffentlicht hat, die sich ergeben hätten oder gefangen genommen worden seien, angeblich damit ihre Angehörigen sehen, dass sie noch leben. Und was passiert denn mit den gefangenen Ukrainern?
Das ist die große Frage. Wir wissen im Prinzip nicht mal wirklich, wie viele Gefangene es gibt auf beiden Seiten. Ich habe gerade noch mal in die Agenturen geguckt. Russland hat nach eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ukrainische Soldaten gefangen genommen. Dem Internationalen Roten Kreuz, IKRK, seien auch Dokumente über diese Gefangenen übergeben worden, mit dem Hintergedanken, dass sie irgendwann ausgetauscht werden könnten. Das hat die Regierung erklärt, die russische. Und dann gibt es auch auf ukrainischer Seite aber auch keine wirklich klaren Ansagen. Da war mal von 1.000 Gefangenen die Rede. Jetzt ist von 560 russischen Kriegsgefangenen die Rede. Es gibt auch wohl immer mal wieder vereinzelte Austauschaktionen, übrigens auch von nicht-militärischen Gefangenen. Zum Beispiel in der vergangenen Woche, da war ja der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, der zwischenzeitlich entführt worden war, im Austausch gegen 9 russische Soldaten wieder freigekommen. Also ein Bürgermeister gegen 9 Soldaten. Kiew, die Regierung hat gesagt, es seien russische Wehrdienstleistende gewesen, die ja eigentlich dort gar nicht sein dürften. Also es ist ein sehr schwer zu recherchierendes Thema. Ich bin da heute bei der Recherche aber über ein sehr interessantes Papier gestolpert von CEPA. Das ist das Center for European Policy Analysis. Das ist eine amerikanische Denkfabrik. Und da schreibt der Autor am Anfang, was mir gar nicht so klar war, dass es eigentlich mit wenigen Ausnahmen auf den Balkan in den 1990er Jahren in Europa seit 1945 gar keine großen Zahlen gefangener Soldaten mehr gegeben hat. Und er sagt, die Konsequenz sei, dass so in allen Heeren und allen Truppen eigentlich die Vorbereitung von Soldaten auf eine mögliche Kriegsgefangenschaft, aber auch von Soldaten auf den Umgang mit Kriegsgefangenen völlig vernachlässigt worden sei. Keiner weiß zu Deutsch, was mache ich mit Gefangenen, wie verhöre ich, was sind meine Pflichten, wie muss ich die behandeln, und das erhöhe ganz gewaltig das Risiko von Fehlverhalten. Der Autor kommt zum Schluss, dass im Moment, nach allem, was er recherchiert hat, die Behandlung der Gefangenen auf beiden Seiten, ich zitiere, alles andere als perfekt gewesen sei. Es wird kritisiert, was du auch angesprochen hast, dass russische Kriegsgefangene wohl auf Webseiten quasi präsentiert worden seien. Das bezeichnet zum Beispiel Human Rights Watch als klaren Verstoß gegen die Genfer Konvention. Es gibt aber nach diesem Papier umgekehrt über das Schicksal gefangener Ukrainer bei den Russen auch nur sehr, sehr wenig Informationen. Angeblich hat das Rote Kreuz nach eigenen Angaben mit beiden Seiten gesprochen, sagt aber nicht öffentlich, was dabei besprochen worden ist. Nun sagt der Autor, dass das so wenig Berichte gibt über ukrainische Kriegsgefangene, könnte auch ein Deckmantel für deren rechtswidrige Behandlung sein, und kommt zum Schluss, dass dieser Krieg, auch das ist alarmierend eigentlich, aber nachvollziehbar, ja schon sehr, sehr brutal ist. Und zwar gibt es mit Sicherheit brutale Handlungen auch auf beiden Seiten. Und so etwas führt nach seiner Erfahrung zu einem Teufelskreis. Immer wieder Rache, neue Brutalität, neue Rache, immer mehr menschliches Leid und möglicherweise eben auch Misshandlung von Kriegsgefangenen.
Ja, und was sagt denn das Internationale Komitee vom Roten Kreuz dazu, also das IKRK? Du hast es ja eben schon angesprochen.
Es sagt eben nichts über den Inhalt der Gespräche. Da kann man nur hoffen, dass die in irgendeiner Weise Erfolg haben. Die bemühen sich natürlich um die Einhaltung, und das ist auch deren Forderung, der Genfer Konvention. Das geht da nicht nur um Kriegsgefangene. Da heißt es zum Beispiel auch, dass Zivilpersonen aus Kampfgebieten eskortiert werden müssten, dass humanitäre Hilfe in die Gebiete gebracht werden muss. Es müsse gewährleistet sein, dass die nicht kämpfende Bevölkerung sicher sei. All das, was wir im Moment nach allem, was wir hören und sehen, ja sehr bezweifeln. Schließlich müssten auch Kriegsgefangene und andere festgesetzte Personen in Würde behandelt werden. Ja, und wie das denn so ist, ich erinnere mich an Fernsehbilder von Kriegsgefangenen im Irakkrieg, abgeschossene US-Piloten, die vorgeführt waren. Das ist auch heute wieder ein Problem, sagt das IRK und zitiert den Artikel 14 der dritten Genfer Konvention, muss man richtig sagen. Da heißt es, Kriegsgefangene haben unter allen Umständen Anspruch auf Achtung ihrer Person und ihrer Ehre und zudem müssten sie vor öffentlicher Neugier geschützt werden. Artikel 13, also da gibt es, glaube ich, zumindest den begründeten Verdacht auch durch dieses Papier, dass sich da nicht wirklich dran gehalten wird. Auch deshalb erfahren wir wahrscheinlich so wenig.
Aber Carsten, zurück zur Ukraine. Dass in der Ukraine viel Getreide angebaut wird, normalerweise, das wissen wir ja inzwischen. Und wir wissen auch, dass es durch den Krieg wohl zu erheblichen Ernteausfällen kommen wird. Zusammen mit Russland sorgt das Land für ein knappes Drittel der weltweiten Weizenexporte. Wir haben in diesem Podcast schon über Warnungen vor drohenden Hungersnöten, vor allem in Afrika, gesprochen. Aber auch hier bei uns zeigen sich schon erste Kriegsfolgen in höheren Preisen für Lebensmittel. Jetzt will die Europäische Union, dass die Landwirte die Getreideproduktion hochfahren. Das Ganze steht in einem Notfallplan gegen Lebensmittelknappheit. Carsten, du hast mal genauer drauf geschaut. Wie sieht dieser Plan denn konkret aus? Was kann man dazu sagen?
Er ist noch gar nicht vorgestellt. Das soll morgen passieren. Es gibt aber schon Entwürfe, die unter anderem der Frankfurter Allgemeinen vorliegen, anderen Presseorganen auch. Offensichtlich will die EU-Kommission in diesem Jahr den sogenannten Green Deal wenigstens zum Teil aussetzen, damit wieder mehr Futter und Lebensmittel produziert werden können. Da steht eben in diesem Notfallplan drin. Konkret will die Kommission den Landwirten wohl gestatten, Flächen zu nutzen, die eigentlich nach diesem Green Deal Plan hätten stillgelegt werden sollen oder in absehbarer Zeit. Ziel ist, war dieser Stilllegung, um die Artenvielfalt zu schützen. Aber jetzt geht's halt nicht mehr anders. Im Moment redet man von einer, ich nenne es mal Reaktivierung, allein in Deutschland von einer Fläche von 200 bis 250.000 Hektar. Das haben im Übrigen Landwirtschaftsverbände und Agrarpolitiker wohl auch schon seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gefordert. Die Forderung lautete ganz klar, eben die Agrarreform auszusetzen. Es wird auch zitiert, Emmanuel Macron, der französische Präsident, der gesagt hat, dass diese Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik aus der Zeit der Vor-Ukraine-Krieg-Welt stamme. Was die EU auch sagt, und das soll sicherlich die Verbraucher hier bei uns in Europa zunächst mal beruhigen, ist, dass die Versorgung in der EU selber nicht gefährdet sei. Aber eben, du hast es angesprochen, auf dem afrikanischen Kontinent, da soll gezielt geholfen werden. Das sieht der Notfallplan eben auch vor diesen betroffenen Ländern dort, den armen Ländern. Trotzdem gibt es eben Leute, denen geht das nicht weit genug. Da wird in der FAZ der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament, Norbert Linz von der CDU, zitiert, der gesagt hat, die Ernteknappheit wird vermutlich länger dauern und deshalb würde es nicht ausreichen, den Green Deal nur für ein Jahr auszusetzen. Da ist also noch einiges an Entwicklung, aber ich denke, es geht in die Richtung, dass man sich auch da verbiegen muss, wie schon Habeck im Katar auf der Suche nach alternativen Energien, um irgendwie mit dieser Notsituation erstmal fertig zu werden. Wir sind fast wieder am Ende und gucken in unser E-Mail-Fach. Da hat heute Steffen Bambach aus Eisenach geschrieben, Andreas. Er schreibt, wenn man in den von allen gewünschten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine rein militärisch denkt, dann könnte Russland für ein dann anzustrebendes Kräftegleichgewicht beider Seiten militärstrategisch überhaupt auf die Krim verzichten oder würde die von der Ukraine und der westlichen Welt geforderte Rückgabe der Krim unter den Spielregeln eines Kalten Krieges zu einer so starken militärischen Schwächung Russlands führen, dass es sich rein militärisch darauf gar nicht einlassen kann?
Also ich denke, aus Moskauer Sicht steht eine Rückgabe der Krim überhaupt nicht zur Debatte. Also die Annexion ist ja bereits 2014 erfolgt und die Krim ist in der Tat für den Kreml geostrategisch von immenser Bedeutung. In Sewastopol liegt ja die Schwarzmeerflotte und allein aus diesem Umstand oder aus diesem Grund war ja damals unter anderem, so würde ich das zumindest sehen, auch die Krim annektiert worden. Also ich glaube aber auch, dass Selenskyj das weiß, dass das nicht ernsthaft sozusagen möglich ist, die Krim wieder zurückzubekommen. So würde ich das mal sehen. Also, denn das strategische, das zentrale strategische Ziel des Kremls liegt ja gar nicht so sehr bei der Krim, sondern der Kreml will ja in erster Linie verhindern, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Putin möchte nämlich seinen russischen Einflussbereich an der Grenze des Landes weiter sozusagen ausbauen. Er will sozusagen rückkehren, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, eine Art Puffer haben zwischen Russland und den NATO-Staaten. Also Putin denkt noch in Kategorien, wie man damals vielleicht auch nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht hat. Und das muss man vielleicht auch historisch sehen. 1941 ist ja Russland von Hitler-Deutschland angegriffen worden. Und aus dieser Erfahrung heraus hat man in Russland gesagt, man will nie wieder einen Krieg auf eigenem Territorium führen. Und das erklärt das ein oder andere, dass eben Russland unbedingt Sicherheitsbedürfnisse hat. Die sind im Westen natürlich nicht legitim. Die sieht man so nicht. Aber so ist die Perspektive in Russland. Also von daher glaube ich, geht es gar nicht so sehr um die Krim, sondern es geht um dieses Sicherheitsvorfeld. Und von daher glaube ich aber auch, dass Russland mit Beginn dieses Krieges möglicherweise nach einem Ende, und der Krieg wird irgendwann zu Ende sein, fragt sich nur wann, dann wird Russland mit Sicherheit schlechter dastehen als vorher, als vor Beginn des Krieges, und zwar schlechter dastehen politisch, militärisch und erst recht wirtschaftlich. Also, weil der ganze Krieg auf Annahmen basiert, die sich mittlerweile als falsch erwiesen haben.
Noch kurz zum Schluss, Peter Todt aus der Slowakei schreibt uns, mich würde interessieren, warum es als gegeben angesehen wird, dass die NATO, also vor allem die stärkeren Staaten wie die USA, Großbritannien oder Frankreich, Atommächte, eingreifen würden, wenn Putin die baltischen Staaten oder Polen oder seine Heimat, die Slowakei, angreift. Es gibt zwar diesen Artikel 5 des NATO-Vertrages, aber wenn man sieht, wie diese und auch andere NATO-Staaten die direkte Konfrontation mit Russland genauso meiden wie Donald Trump die Wahrheit, schreibt er, ist es nicht wahrscheinlich, dass genau dasselbe auch passiert, wenn Russland weniger wichtige NATO-Mitgliedsländer angreift.
Ja, also ich finde, die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages ist natürlich der Kern der NATO. Also ein Angriff auf ein Bündnismitglied wird als ein Angriff auf das ganze Bündnis, also auf alle Bündnismitglieder angesehen. Und dabei spielt es offiziell überhaupt keine Rolle, ob Lettland angegriffen wird oder aber Großbritannien oder Deutschland. Und dieser Grundsatz wird ja in der Tat immer wieder bekräftigt, zuletzt durch die US-Vizepräsident Harris, als sie in Warschau war. Aber es stimmt, es gibt immer wieder Zweifel, ob diese Beistandspflicht auch glaubwürdig ist, insbesondere wenn es zu so einem Angriff kommen sollte. Und da gibt es immer wieder erhebliche Zweifel. Insbesondere hat er ja auch selber den früheren US-Präsidenten Trump angesprochen, der eben durchaus sich vorstellen konnte, bei einem begrenzten russischen Angriff auf das Baltikum, da würde man doch nicht den Atomkrieg riskieren. Also und diese Fragen, die sind schon immanent, und die Zweifel bleiben auch in der Tat. Denn das muss man auch sehen, der Artikel 5 des NATO-Vertrages ist kein Automatismus. Das heißt, er verpflichtet zwar die Mitglieder zum Beistand, aber welche Maßnahmen konkret ergriffen werden, das ist offen. Die können militärischer Art sein, die können politisch sein. Das liegt immer im Ermessen der jeweiligen Bündnismitglieder. Aber ich denke, es ist Zeit, und das wird ja auch gesagt, dass eben abgeschreckt wird. Man will gar nicht erst, dass dieser Artikel 5 zum Tragen kommt, indem man eben abschreckt, die Abschreckung stärkt, um so überhaupt einen Bündnisfall zu verhindern. Und so ist es auch im Augenblick mit der Stärkung der Ostflanke der NATO.
Vielen Dank. Das war's wieder für heute jedenfalls von Streitkräfte und Strategien mit
Andreas Flocken
und Carsten Schmiester. Das Ganze gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es seit heute auch eine neue Folge des Podcasts Amerika. Wir müssen reden. Tagesthemenmoderator und Podcast-Host Ingo Zamperoni spricht mit seiner amerikanischen Frau in dieser aktuellen Episode über die amerikanische Reaktion auf den Krieg in Europa.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni.
Und ich bin Jennifer Bourguignon.
Und wir sind die Hosts von
Amerika, wir müssen reden.
Und in der neuen Folge unseres Podcasts geht es natürlich um die aktuellen Entwicklungen des Themas, das derzeit alles überschattet, der Krieg in der Ukraine. Aber wir schauen auch auf ein großes innenpolitisches Thema, der Ernennungsprozess einer neuen Richterin für den US Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Und zu der haben wir in gewisser Weise auch eine persönliche Beziehung. Mehr dazu, genauso wie über das Experiment, das im amerikanischen Fernsehen stattfindet in diesen Wochen, der European Song Contest Goes West, der American Song Contest und was davon zu halten ist. Das und mehr in der neuen Folge von
Amerika, wir müssen reden.